Ja, guten Abend. Sonntagabend, 8 Uhr, anarchistisches Radio. Es wird heute um zwei Themen gehen. Erstens um einen Hungerstreik von lebenslang Inhaftierten in Italien, der am 1. Dezember begonnen worden ist. Und zweitens um den ersten Prozess und die am Freitag ergangenen Urteile gegen Menschen, die im Zusammenhang mit Genua 2001 angeklagt waren. Wir haben viel zu lesen, weil es dazu sehr viele Erklärungen gibt. Wir werden uns bemühen, das möglichst langsam zu tun und bitten um, ja, ich weiß, lesen ist immer schwerer zuzuhören, aber bitten halt um Verständnis dafür. Na 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 na. Le catene, le caviglie in una gabbia. C'è una luce azzurra, un rettangolo fermo. Lo steggino che passa, musiche e voci monotone dal televisore.
Pensiamo a quel compagno fuori.
Per tanti anni dentro, ora non più al nostro fianco. Ai domiciliari, perché anche i dottori dell'apocalisse riconoscono il suo stato di più niente. Zero, assolutamente niente. Ora a casa da solo, rinchiuso in una camera che il suo nostro tormento. Segno indelebile di un tempo. La cui potenza del continuo è maggiore di quella comune. Il cui scandire tac tic alla rovescia. E pensiamo a quella sua camera come una cella. E lui il peggio di prima che l'arreda come dentro. Fuori tutti i mobili e dentro una branda. Perché sappiamo che per lui non c'è più un senso. Forse solo il simulare un'evasione per ogni agognata.
E pensiamo dove siete, dove siamo. Quando eravamo mille, diecimila, centomila. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. È impossibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro.
Dove siete, ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno. Fuori restare un muro. È impossibile che fuori non c'è più un respiro. È impossibile che fuori non c'è più nessuno.
Chissà, i padroni sono di nuovo sicuri di sé. Tornano a sfoggiare i gioielli alla scala, le pellicce, i loro soldi, le BMW. Fra tanta gente indifferente.
E poi le carichi pestaggi, la polizia protegge i blindati come sempre. I tepisti in divisa, casca azzurri e manganelli.
E li vedi, sempre presenti in fare di fabbriche, scuole, cimiteri viventi. E così ti trasformi, trasformando il contorno, liberando la tua mente. Segue il ruota il corpo che le torne, sale dentro dopo, sale il senso delle cose. E non ce la fa più, sarà affacciata ad un balcone. Così nella minchia ti ritrovi non per gioco, ma perché sale solo la voglia di apparire al mondo per non morire. Come neve al sole, trasformati in bravi automi dalla televisione. Ma c'è chi dice no, c'è chi sfonda il silenzio. C'è chi cerca nella notte di fare un rumore tremendo, assordante. Dietro quel fumo nero le guardie. E non girare tra le fiamme continuando a lottare dentro da dentro quelle gabbie. Frangendo il silenzio con tutto quanto sulle sbarre.
Allora decidiamo di fare fiaccolata anche se era complicato. Pensavamo uno spettacolo da fuori. Tutti quei fuochi tremanti. Sul muro nero accanto ai nostri pugni.
Sul muro nero accanto ai nostri sguardi.
Da fuori. Tutti quei fuochi tremanti. Sul muro nero accanto a una bandiera. Sul muro nero di questa galera. Ma gli unici che potevano vedere erano solo piccolissimi fari sfrecciati sull'autostrada lontana, indifferenti. O forse un aeroplano su in alto tra i tanti, distinguendo solo il buio fra le rotte di volo dei venti, volando avanti verso cieli immensamente distanti sopra quei fuochi tremanti.
E pensiamo dove siete, dove siamo. Quando eravamo mille, diecimila, centomila. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. È impossibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro.
Dove siete, ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno. Fuori restare un muro. È impossibile che fuori non c'è più un respiro. È impossibile che fuori non c'è più nessuno. Sappiamo che non c'è peggior crimine che
un essere umano che ne sottomette un altro. Pensiamo che domani sarà come ieri, di nuovo un altro strano silenzio dopo scena, ragionando su come apparire per sentirsi vivi.
E pensiamo a chi sta peggio se lontani i pensieri, forse come i nostri o forse anche diversi, al coraggio che ci dà il suo sguardo invisibile a chi non vuol vedere, perché solo sussurri pronunciano il nome di Silvia Baraldini.
Fuori, 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 fuori.
Forse solo un aeroplano su in alto, oltrepassando l'oceano fra le nuvole, leggendo un pentagramma di note d'assalto, ancora un'altra volta cavalcando un sogno.
Seit zwei Wochen gibt es einen Hungerstreik in Italien von Gefangenen, die eine lebenslängliche Haftstrafe setzen. Und das ist ein Hungerstreik, die von den Gefangenen selber spontan und direkt vorgeschlagen worden ist. Also das ist nicht so gesehen ferngesteuert oder so. Das ist ein Beispiel von Leuten, die die Konditionen, die erleben, bestimmen, selber irgendwie erkämpfen. Wir haben einen Text, der eine Ankündigung ist eigentlich von den Leuten. Es wurde geschrieben kurz vor Anfang, dieser Hungerstreik am 1. Dezember. Und wir werden das lesen. Es gibt vielleicht einen Hintergrund, warum sie es machen, ja, was ihnen motiviert. Was vielleicht interessant zu sagen ist, es sind insgesamt 737 zu lebenslänglich verurteilte und 8.353 andere Leute, also andere Gefangene sowie Angehörige und Sympathisantinnen, haben sich angeschlossen an diese Proteste, obwohl es ist der Protest der Lebenslängliche, aber andere Leute haben sie auch unterstützt. Es gibt darunter Leute, die es machen, sagen wir, auf eine Woche, also so eine rotierende Proteste, aber es gibt auch einen Kern von Leuten, die sagen, die werden wirklich bis zum Tode oder bis sie, was weiß ich, künstlich ernährt werden, wie es normalerweise endet dann für Leute, die entweder im Knast oder in der Psychiatrie oder so sind oder im U-Haft, Schubhaft hier in Österreich öfters. Und die werden es wirklich machen. Und dann in diesem Text, die wir lesen werden, erklären sie auch, warum es ihnen so wichtig ist. Was auch interessant zu sagen ist, das ist so gesehen keine anarchistische Kampf, obwohl manche der Leute, die es tragen, sind Leute, die sich im Gefängnis politisiert haben zum Teil, aber die sind so gesehen normale Gefangene. Die sind Leute, die auch wegen dreckiger Sache da drinnen stehen. Das ist nicht der Punkt, sie zu sagen, dass sie Helden sind oder so. Der Punkt ist, die Anarchistinnen sehen es einfach als falsch, dass jemand, erstens, sie stellen in Frage das System der Strafvollzug und der Gefängnisse, und dann natürlich sehen es als wirklich unmöglich, dass Leute im Knast sitzen und wissen nicht einmal, wann es zu Ende ist. Also es ist nicht einmal 40 Jahre oder so, sondern wie es in Italien gesagt wird, und es steht auf den Dokumenten, Ende der Strafe nie. Was auch interessant zu sagen, und das ist auch der Grund, warum Anarchistinnen in Italien und woanders diesen Kampf unterstützt haben. Was auch interessant zu sagen ist, dass es sonst niemand unterstützt hat. Also die Medien haben es komplett geleugnet, obwohl es, wie gesagt, viele Leute gibt, die am Moment seit zwei Wochen einen Hungerstreik durchführen, ist in ein paar linke Medien am ersten Tag was drinnen gestanden, sonst nichts. Die Politiker natürlich interessiert das gar nicht, weil es bringt keine Wählerstimmen. Na, wer bleibt dann sonst, um diese Bewegungen zu unterstützen? Und es hat Unterstützungsaktionen auch gegeben, außerhalb der Gefängnisse, zum Beispiel eine Straßenblockade in Turin, Proteste und Infoveranstaltungen vor Gefängnismauern und in den Stadtzentren, Plakate, Graffiti in mehreren italienischen Städten. Es wurden am 5. Dezember in Paris die Büros der italienischen Nachrichtenagentur ANSA besetzt. Am 14. Dezember hat eine Solidaritätskundgebung vor der italienischen Konsulat in Barcelona stattgefunden. Und gestern war ein internationaler dezentralisierter Aktionstag für die Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen. Also jetzt der Text. Der 1. Dezember, das Datum, an dem der Hungerstreik für die Beendigung der lebenslangen Strafe beginnen soll, rückt immer näher. Wir fasten und einige von uns werden aufs Ganze gehen. Denn das lebenslänglich funktioniert nicht und taugt nicht zur Abschreckung. Sie tut übel und ist ungerecht. Wenn es in einem Land so viel Kriminalität gibt, dann liegt die Schuld hervor oft beim Staat und nicht bei den Kriminellen. Das trifft in den meisten Fällen zu. Gegenwärtig kann sogar sein, dass sie noch zunehmen werden. Es ist die Periode der verstärkten Bekämpfung von Immigrantinnen und Armutskriminalität. Aber was haben wir zu verlieren? Möglicherweise werden wir nicht viel erreichen, aber die Männer und Frauen, die kämpfen, siegen immer, auch wenn sie verlieren. Wer zu lebenslänglich verurteilt ist, kann die Hoffnung verlieren, und viele haben sie verloren. Aber viele andere werden niemals die Kraft verlieren, zu kämpfen. In dieser Zeitphase hat sich unter den lebenslänglich Verurteilten das Blatt gewendet. Wir sind nicht mehr die schweigenden Komplizinnen, unsere Bewacherinnen und die Passiven. Viele von uns sind seit 20 oder 30 Jahren eingesperrt, ohne einmal draußen gewesen zu sein. Die Zeit vergeht. Um die ersten Jahre im Gefängnis machst du nicht viel Aushebens. Du denkst, dass immer noch genug Zeit bleibt. Jetzt wachen wir auf, weil wir sehen, dass wir keine Zeit mehr haben. Das Einzige, was wir wollen, ist das hier in die Tat umsetzen, mit unseren eigenen Kräften, unsere Hoffnungen, und deshalb sind einige von uns entschlossen, an Hunger zu sterben. Der Kampf hält uns jung und lebendig. Wir sind es müde, dahin zu vegetieren, ohne etwas zu tun. Wir wollen einfach nur wissen, wann unsere Strafe zu Ende sein wird. Wir akzeptieren die Verkündung der Strafe, aber das genügt uns nicht. Wir fordern ebenso genau zu erfahren, wann sie endet. Wir Lebenslänglichen wollen außerdem einen Kalender in unserer Zelle haben können, um die verstreichenden Tage, Monate und Jahre mit einem Kreuz zu markieren. Man kann nicht ewig zur Verantwortung gezogen werden. Alles muss einen Anfang und ein Ende haben. Das Gesetz folgt der griechischen Nomographie: verbreiten, anordnen und messen. Aber wie kann lebenslänglich bemessen werden? Es hat keinerlei Funktion, sondern es ist die Rache der Mächtigen, der Sieger, der Masse. Eigentlich ist auch die Mehrheit der Politikerinnen dieses Landes gegen die Anwendung, aber die Geschichte ist voll von Mehrheiten, die sich widersprechen. Viele zu sein bedeutet nicht automatisch auch Recht zu haben. Die zu lebenslänglich Verurteilten denken, wenn wir so weitermachen, ohne etwas zu tun, wenn wir immer nur weiter essen, werden wir nie mehr eine Zukunft haben. Sie denken, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind, noch wo sie sind und wohin sie gehen werden. Sie haben kein Morgen, sie haben nur eine Vergangenheit, die nicht vergeht, und sie verbringen ihre Zeit mit dem Tod, um zu sterben. Die zu lebenslänglich Verurteilten schreiben: Jetzt liegt die Schwierigkeit vor uns, dem Teufel zu beweisen, dass unser Engagement und die Leiden, die uns erwarten, in irgendeiner Weise rekompensiert werden. Kannst du dir vorstellen, was in diesem Scheißland ausbrechen würde, wenn alle Lebenslänglichen gemeinsam mit uns in den unbefristeten Hungerstreik treten würden? Verfluchte Hohlköpfe, das ist eine mehr als einmalige Gelegenheit, um letztlich etwas Konkretes zu erreichen. Und stattdessen denken viele an sich selbst, daran, dass ihre physische Integrität unbrauchbar werden könnte. Aber wenn man diese Zeit betrachtet, ist es einfach, sich vorzustellen, dass es für uns, bei diesem System am wahrscheinlichsten sein wird, dass man uns von einer Zelle aus Eisen automatisch in eine hölzerne sperren wird. Für Lebenslängliche existiert nicht die Hoffnung. Die einzige Hoffnung für uns ist der Kampf. Stell dir vor, wenn es gut läuft und wir an Hunger sterben, wie die übrigen Inhaftierten sich ärgern werden, wenn sie sehen, dass wir vor ihnen herauskommen. Allen viel Glück. Wer ein Delikt begangen hat, soll sich nicht allzu lange im Sumpf eines Gefängnisses erschöpfen, bis er sie keine Kraft mehr übrig hat, sondern aufstehen. Gefängnis vom Spoleto, November 2007.
Up Ja, so viel zum Hungerstreik in Italien, der, wie gesagt, von den Medien völlig totgeschwiegen wird. Und jetzt zum ersten Prozess gegen Leute, die im Zusammenhang mit Genua 2001 angeklagt worden sind. Also da sind ja noch etliche ausstehend. Der erste hat das jetzt, ist jetzt verhandelt worden und am Freitag sind die Urteile ergangen. Im Verfahren gegen 25 Personen, die in Zusammenhang mit den G8-Protesten 2008 in Genua wegen Verwüstung und Plünderung unter Anklage standen, kam es am Freitag zur Urteilsverkündung. Das Gericht bestätigte für 10 Personen den Vorwurf der Verwüstung und Plünderung. Sie wurden zu Haftstrafen zwischen 6 und 11 Jahren verurteilt. Eine Frau wurde freigesprochen. Für alle anderen kam es hauptsächlich zu Schuldsprüchen wegen Sachbeschädigungen. Bei letzteren sah das Gericht lediglich die Begehung von Straftaten wie Sachbeschädigung und Diebstahl als gegeben an. Den Unterschied zur Verwüstung und Plünderung sieht die Rechtsprechung darin, dass sich aus Sachbeschädigung und Diebstahl keine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Ordnung ergibt. Das Gegenteil gilt für Verwüstung und Plünderung, ein Straftatbestand, der als Kapitalverbrechen gilt, weil er als Verletzung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gilt. Die geringste verhängte Strafe beträgt 5 Monate. Das Gericht verurteilte die Personen, die in Zusammenhang mit Auseinandersetzungen nach einem polizeilichen Übergriff auf eine genehmigte Demonstration angeklagt waren, wegen Sachbeschädigung bzw. Diebstahl und in einem Fall auch wegen Körperverletzung. Letzteres betrifft einen Mann, der mit einem Brett gegen den Jeep, aus dem kurz danach die Schüsse auf Carlo Giuliano fielen, vorgegangen war und für schuldig befunden wurde, den Fahrer verletzt zu haben. Der Vorwurf des Widerstands wurde für alle aus dieser Gruppe fallen gelassen, weil das Gericht der Ansicht war, dass tatsächlich auf willkürliche Akte der Polizei reagiert wurde. Die Personen, die sich im Bereich von Auseinandersetzungen im Kontext von Aktionen, die dem sogenannten Black Bloc zugerechnet wurden, befanden, wurden hingegen alle wegen Verwüstung und Plünderung verurteilt. Die dem Urteil zugrunde liegende Auslegung des Paragraphen und die richterlichen Argumentationen hinsichtlich der Zuordnungskriterien zu der einen oder der anderen Straftatenkategorie werden erst in mehreren Wochen in ihrer vollen Dimension deutlich werden, wenn die ausführliche Urteilsbegründung vorliegt. Die potenziellen Folgen lassen sich dennoch jetzt schon in ihrer ganzen Schärfe erahnen. Die Verurteilung im Strafverfahren zieht grundsätzlich für alle 24 Verurteilten auch die Zahlung von Schadensersatz nach sich. Es wurden an die 3 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Einen riesigen Posten dabei stellt die angebliche Schädigung des Images des italienischen Staates ab. Insgesamt waren das also bei den 25 Personen, die am Freitag verurteilt worden sind, 112 Jahre Haft.
Also das war der erste Prozess gegen die Leute in Genua. Es gibt jetzt viele andere, die noch laufen. Ja. Diese waren so gesehen die Böse. Also es gibt dann wirklich das Versuch, es steht im Text, das wir jetzt gelesen haben, und es wird dann auch wieder dann gesagt in ein paar Texte, die wir gelesen werden, ein Versuch vom Staat, die Leute aus Genua zu trennen. Also was schon damals passiert ist, zu sagen, okay, diese sind die Verwüstung, Plünderung und so weiter gemacht haben, die muss man extrem hart strafen. Und für die andere verstehen wir dass manchmal so in den Momente kann es sein, dass man einen Arm so bewegt oder so, aber das ist anders. Ne? Aber wie gesagt, diese Sachen werden dann besser aufarbeiten in ein paar Texte, die wir jetzt lesen werden. Zuerst ein Lied.
Sangue, non sentirti sicuro in mano dei bastardi che... molto tragico. I telefoni sono isolati, speriamo che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
Ecco, chiamiamo l'ansia.
Bene, spettatori ufficiali, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo cosa succederà. Stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, gli ascoltatori stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come troppo in trappola. Aspettiamo la cenere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
entrati,
fascista
sono
che
entrati
è entrata
poliziotti
nella
radio.
Sede di una radio. Manganello.
Also diese waren Originaltone, also das war ein Lied von Klasse Kriminale, Welcome to Genoa, aber am Ende war es Originaltone von der, wenn die Polizei eingebrochen ist, in eine freie Radio, die eben gesendet hat während Genoa, und die Polizei hat eingebrochen und hat die Leute eigentlich dann auch verprügelt, ja, und das ist alles aufgenommen und gesendet worden, während das passiert ist. Also, jetzt haben wir zwei Texte, die sind Schlussreden von zwei der Angeklagten, von diesem Prozess. Ich glaube, die sind eigentlich die zwei, die die höchste Strafen bekommen haben, oder mindestens eine der zwei ist es. Und das ist einfach so, am Ende in Italien, ich weiß nicht, ob es auch hier so ist, am Ende eines Verfahrens hat der Angeklagte die Möglichkeit, selber was zu sagen. Ja. Und in diesem Fall haben sie es auch genommen. Also Erklärung von VV. Ich möchte als erstes eine kurze Bemerkung machen. Als Anarchist halte ich die bürgerlichen Begriffe von Schuld und Unschuld für vollkommen bedeutungslos. Die Entscheidung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens über kriminelle Handlungen, die man mir und anderen Leuten anlasten will, diskutieren zu wollen, und besonders die Entscheidung, an diesem Ort die Ideen vorzubringen, die meine Art zu sein und Dinge wahrzunehmen kennzeichnen, könnte zum Gegenstand falscher Einschätzungen gemacht werden. Ich muss also notgedrungen klarstellen, dass der Geist, in dem ich nach dem die hier zur Debatte stehenden Ereignisse jahrelang eine Verfremdung als Medienspektakel unterlagen, diese Erklärung abgebe, derjenige ist, der danach strebt, dass auch die Stimme einiger Angeklagter sich Gehör verschaffen möge. Mit diesem kurzen Beitrag suche ich jedenfalls weder Ausflüchte noch Rechtfertigung. Selbst wenn das Gericht entscheiden würde, dass es legitim ist, zu revoltieren, würde ich es absurd finden, denn es steht ihm nicht zu. Die Dinge, die sich ereigneten aus einer bestimmten Sicht und in einer bestimmten Art von Sprache, die Gerichtsbürokratie, damit wir uns verstehen, nachzulesen, entspricht nicht nur einer verkürzten Betrachtung derselben, sondern auch eine Verzerrung von deren Tragweite und ihrer historischen, politischen und sozialen Verortung. Das bedeutet eine aus dem Kontext, in dem sich die Geschehnisse ereigneten, völlig herausgelöste Verbiegung der Dinge. Der Sprache des Strafgesetzbuches nach impliziert der mir in diesem Verfahren vorgeworfene Tatbestand der Verwüstung und Plunderung, dass eine, zitiert, eine Pluralität von Personen sich wahllos eine beträchtliche Menge von Gegenständen habhaft macht, um Zerstörung zu bringen. Ende Zitat. Für diese Art von Straftaten werden hohe Strafmaße gefordert, und das, obwohl es sich dabei nicht um besonders verwerfliche Aktionen oder um niederträchtige Verbrechen handelt. Für meine Taten habe ich immer die volle Verantwortung übernommen, und etwaige Konsequenzen habe ich immer auf mich genommen. Das trifft auch meine Anwesenheit beim Mobilisierungstag gegen den G8 am 20. Juli 2001 zu. Die Tatsache, dass ich als freier Mann an einer kollektiven radikalen Aktion ohne jede hegemoniale Struktur über mir teilgenommen habe, ist mir eine Ehre. Und ich war nicht alleine. Mit mir waren Hunderttausende von Menschen. Jeder hat sich mit seinen Mitteln verwendet, um sich einer heute als neoliberal bezeichneten, auf die kapitalistische Ökonomie gestützten Weltordnung zu widersetzen. Die berüchtigte wirtschaftliche Globalisierung, die sich über dem Hunger von Milliarden Menschen aufbaut, vergiftet den Planeten. Sie veranlasst Massen zum Exil, um sie dann zu deportieren und zu inhaftieren. Sie erfindet Kriege, sie massakriert ganze Bevölkerungen. Das nenne ich Verwüstung und Plunderung. jenes gigantische Experiment unterm freien Himmel, das in Genua stattfand. In den Vormonaten und in jenen Tagen, an denen jene Kirmes der Verwüster und Plünderer auf planetarischer Ebene abgehalten wurde und vom Mankeln zurückgebliebenen trotzig weiter als Handarbeit der Piazza definiert wird, hat eine Zeitenwende markiert. Nach Genua ist nichts mehr wie vorher gewesen, nicht auf der Straße und schon gar nicht in den Verfahren im Zuge etwaiger Auseinandersetzungen. Mit Urteilen dieser Art wird einem Modus operandi Tür und Tor geöffnet, der in ähnlich gelagerten Fällen zur Normalpraxis werden wird. Das heißt, man wird mitten in die Menge der Demonstranten einschlagen, um jeden, der es wagt, an Umzügen, Marschen, Demonstrationen teilzunehmen, einzuschüchtern. Ich glaube, dass es nicht fehl am Platz wäre, vom Präventivmaßnahmen des psychologischen Terrorismus zu sprechen. Ich werde wiederum nicht über den Begriff der Gewalt diskutieren und über die Frage nach dem, das sie ausübt und dem, das sich vor ihr wehren muss. Nicht, um eine zweideutige Haltung bezüglich der Wahl gewisser Mittel beim Klassenkampf einzunehmen, sondern weil ich diesen Kontext hier in bezüglich der Auseinandersetzungen mit einer Diskussion, die der antagonistischen Bewegung, der ich angehöre, eigen ist, für ungeeignet halte. Zwei Sätze noch zum Verfahren gegen die Polizeikräfte. Mit dem Verfahren gegen die sogenannten Ordnungskräfte versucht man, einen gewissen Sinn für Ausgewogenheit zu vermitteln. Die Staatsanwälte haben versucht, die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten mit einem Bandenkrieg zu vergleichen. Ohne zu viel drum zu reden, sage ich, dass mir nicht einmal im Traum einfallen würde, mit der klaren Absicht, körperlich und psychisch zu demütigen, auf feige Art und Weise gegen gefesselte, kniende, entblößte oder sich offenkundig nicht offensiv verhaltende Menschen zu wüten. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass ich mit Provokateuren, Unterwanderern und so weiter verglichen werde, obwohl es sehr hart ist. Aber mit einem Provokateur in Uniform verglichen zu werden, das nicht. Eine solche Behauptung ist, gelinde gesagt, widerwärtig. Sie ist dessen würdig, der sie ausgesprochen hat. Außerdem bedeutet die Implementierung eines Verfahrens, nur um daran zu erinnern, dass wir uns in einer Demokratie befinden, die Reduktion der ganzen Sachen auf eine Handvoll gewalttätiger, bekloppter auf der einen und auf einzelne Fälle von überreifer bei der Umsetzung des Rechts auf der anderen Seite. Das steht nicht nur für geistige Armut, weil es die Schwäche der Gründe offenbart, für die man sich wegwirft, um die gegenwärtige soziale Ordnung zu wahren. Aus meiner Sicht bedeutet die Tatsache, dass parallel zu den Demonstranten auch gegen die Polizei prozessiert wird, dass den Ordnungskräften eine viel zu bedeutende Rolle in der ganzen Angelegenheit zugedacht wird. Es entzieht den Handlungen der Menschen, die auf der Straße gegangen sind, um zum Ausdruck zu bringen, was sie von dieser Gesellschaft halten, Bedeutung, und verbannt sie alle in ihre historische Rolle als Opfer einer allmächtigen Herrschaft. Carlo Giuliani hat, wie viele andere Genossen von mir, sein Leben gelassen, weil es all das mit dem Mut und der Würde zum Ausdruck gebracht hat, die seit jeher jene kennzeichnet, die diesem Status quo nicht unterworfen sind. Und er wird nicht der Letzte sein, solange die Beziehungen zwischen den Menschen durch externe Organe reguliert sein werden, die Vertreter einer geringen sozialen Minderheit sind. Weil ich ein desillusionierter Mensch bin und der Demokratie die richtige Bedeutung beimesse, entlockt mir die Vorstellung, dass einem Vertreter der gesetzlich konstituierten Ordnung der Prozess gemacht wird, weil es seine Pflicht getan hat, nur ein müdes Lächeln. Der Staat macht dem Staat den Prozess, würde Manke zu Recht sagen. Mit Sicherheit wird es Verurteilungen geben. Ich werde sie gewiss nicht als Zeichen von Milde oder aber von Härte des Gerichtshofs empfinden. Man wird sie in jedem Fall als ein Angriff auf all jene, die auf irgendeine Art immer gezwungen sein werden, die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, um das Existierende auf die bestmögliche Art und Weise auf den Kopf zu stellen.
Sometimes
auch eine solche Erklärung bei Gericht abgegeben hat eine Frau, die auch wegen Verwüstung und Plünderung zu 11 Jahren verurteilt worden ist. Erklärung MC. Ich merke an, dass ich als Anarchistin den Justizapparat als Widersacher nicht anerkenne. Ein Organ des Staates, dessen einzige Funktion im essentiellen Schutz der privilegierten sozialen Klassen und im Schutz des Privateigentums besteht. Mit dieser Erklärung, die vornehmlich nach außerhalb dieses Gebäudes gerichtet ist, nutze ich also die Gelegenheit, mich an alle zu wenden, die die Voraussetzungen besitzen, um meine Worte zu verstehen. Ich möchte mich an die unteren Klassen richten, an jene, die den entfremdenden Zustand der Ausbeutung und Unterdrückung durch das fortgeschrittene, moderne kapitalistische System erleiden, das immer grausamer und ausgrenzender ist. Des Weiteren merke ich an, dass ich bezüglich meines Verhaltens, meiner Überzeugungen und meiner politischen Entscheidungen nichts klarzustellen habe und dass ich schon gar nicht beabsichtige, die Herren des Gerichts um Milde zu bitten. Die exquisit politische Natur dieses Strafverfahrens zwingt zu einer klaren Stellungnahme. Besonders im Lichte der unzähligen Versuche der Staatsanwaltschaft und der Presse, die Angeklagten in diesem Verfahren vor der Öffentlichkeit zu diskreditieren und zu entpolitisieren. Subjekte, die wider Willen in das Getriebe der Maschinerie der bürgerlichen Justiz geraten sind, die man in manchen Fällen wie eine Horde über die Straßen von Genua hereinfallender Barbaren hat erscheinen lassen, die explizit im Sinn hatten, zu verwüsten und zu plündern. Nein, meine Herren, den Vorwurf der Verwüstung und Plünderung, den sende ich postwendend an den Absender zurück, weil er beleidigend ist und weil er nicht Teil meines politisch-historischen Hintergrunds ist. Die soziale Klasse, der ich angehöre, ist randvoll mit von den Bonzen zugefügten Ungerechtigkeiten, Zumutungen und Demütigungen. Erst recht hier, in den Hallen der demokratischen Inquisition, in denen die soziale Ungerechtigkeit systematisch begangen wird, lege ich Wert darauf, meine standhafte Opposition gegen jede Form von Herrschaft, sozialer Ungleichheit und Ausbeutung klarzustellen und zu behaupten. Wenn ich mir auch bewusst bin, dass man mir als Feindin eurer Klasse eine strenge Strafe zufügen wird, weil ich Trägerin unguter Prinzipien bin, die in absolutem Kontrast zur festgelegten Ordnung stehen, teile ich euch mit, dass ich persönlich als lohnabhängige Arbeiterin Gelegenheit hatte, die wahren Verwüster und Plünderer kennenzulernen. Sie residieren in den Luxuspalästen oder in den Palästen der Macht. Sie sind die Herren, die Staatsoberhäupter, also die gesamte führende Klasse dieses infamen Systems. Ein schmaler Prozentsatz Individuen auf dieser Erde, der im Namen des Profits und der absoluten Macht diesen Planeten ausrauben und plündern. Sie zwingen Millionen Menschen Hunger und Armut auf, sowohl im Süden der Welt als auch im Westen. Sie beuten die Arbeiter in ihren Arbeitsstätten aus, bis diese zu Sklaven werden. Folglich sind sie auch die Verantwortlichen für die weißen Tode, die ein regelrechtes stetes Tröpfeln darstellen. Sie begraben all jene, die gezwungen sind, an den Rändern dieser opulenten Gesellschaft zu leben, in den vaterländischen Kerkern. Sie führen Kriege. Ob es sich dabei um humanitäre Einsätze oder um Eroberungskriege handelt, macht wenig aus, in denen sie ganze Bevölkerungen auslöschen, ganze Länder verwüsten und deren Ressourcen plündern. Die Aufzählung könnte ins Unendliche fortgesetzt werden. Es ist notwendig, gegen all das zu kämpfen. Es ist notwendig, der kapitalistischen Diktatur eine unermüdliche Opposition entgegenzusetzen. Für das, was mich betrifft, ist das der Sinn der Mobilisierungen der antiimperialistischen und antikapitalistischen Kämpfe 2001 in Genua gewesen. Und das nicht gerade, weil ich diese etwa für einen durch die Anwesenheit der Herren der Erde bestimmten einzigartigen politischen Moment im Leben der Ausgebeuteten hielt, um von diesen Herren einige von ihren luxuriösen Tafeln herabgefallenen Krümel zu erbetteln. Ich tat es im Einklang mit einem bereits beschrittenen politischen Weg, der von dem starken Bedürfnis belebt war, ein auf Überwältigung aufbauendes soziales Modell radikal zu transformieren. Das gleiche Motiv, das mich bis heute motiviert, mich an Kampfsituationen zu beteiligen, die von unten hergestellt werden. Situationen, die weniger spektakulär und für die Kameras der medialen Macht weniger interessant, aber mit Sicherheit authentisch sind. durch die Wiederaneignung eines verweigerten urbanen Raumes, der durch die imposante militärische Präsenz unzugänglich gemacht wurde, hat man 2001 in Genua mit großer Entschlossenheit ein Grundprinzip neu behauptet. Kein Urteil wird die Geschichte jener Tage umschreiben können. Carlo wird in unseren Kämpfen alle Tage weiterleben.
Ein Kommentar, diese weißen Tode, von dem es gesprochen worden ist, ist die italienische Bezeichnung für Tod durch Arbeitsunfälle. Und das gibt es in Italien jeden Tag in den Zeitungen zu lesen. Vor ein paar Tagen sind 5 Arbeiter der Firma ThyssenKrupp zum Beispiel gestorben, horrifisch gebrannt am lebendigen Leib, eben bei einem Arbeitsunfall. Und das also, ist, was Sie jetzt auch als ein Verbrechen, sagen wir, des jetzigen Systems hier einfach...
Wobei man dazu sagen muss, weil wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, dass die Zahl der Arbeitsunfälle in Italien wirklich von der Statistik her deutlich höher ist als anderswo. Also das hat schon was einfach mit Sicherheitsbestimmungen, Leute irgendwo hineinzuhetzen, wo sich niemand drum kümmert, etc. zu tun.
Fratello che era insieme a noi nel mucchio, lo ha lottato, quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione, da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere, io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno, niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo, usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione, fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dritto verso scena. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni il sole se li spari addosso, lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso, rotta indipendente, fatto imminente, l'onda marassale, alta, potente. Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade, tutta la cartina. Ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia. Davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare. Ministri infilano mimetiche per comandare. Ed arrivano, li vedo arrivare. Ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Ecco gli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo noi facciamo resistenza. Noi siamo in ballo adesso, e non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, lodo malassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza, a questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola, ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi, e noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi. Comunità le formiamo, diamo ossigeno all'aria, barricate le alziamo, e respiriamo nell'aria incendiaria, mentre mezzi militari vanno a palla.
Jetzt eine Pressemitteilung vom Supporto Legale, das ist eine Art, was weiß ich,
Rechtshilfe.
Rechtshilfe, ja. Das ist ein Kommentar über dieses Urteil. Keinerlei Reue, wie auch immer. Das Urteil im Verfahren gegen 25 Personen in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen beim G8 in Genua hat den Preis festgelegt, den man zu zahlen hat, um seine Ideen zum Ausdruck zu bringen und um sich den gegenwärtigen Status quo zu widersetzen. 110 Jahre Haft. das Gericht in Gestalt des Vorsitzenden Devoto und der Beisitzenden Richter Gatti und Realini hat den Mut nicht aufgebracht, sich der funktional zur Herrschaft ausgerichteten, rabiaten Rekonstruktion der kollektiven Geschichte entgegenzusetzen, zu deren Bestätigung die Staatsanwälte es aufgefordert hätte. Vielmehr hat das Gericht noch Schlimmeres vollbracht. Es hat sich für einen Urteilsspruch entschieden, der besagt, dass es eine gute und eine schlechte Art gibt, seines Dissens auszudrücken und dass es Protestformen gibt, die kompatibel sind und solche, die wie ein Kriegsverbrechen geahndet gehören. Um das Werk zu vollenden, hat es zum Schluss den Verteidigern und den rechtschaffenen Bürgern einen Trostpreis gegeben, indem es Falschaussagen von zwei Carabinieri und von zwei Polizisten einem Justizverfahren überstellte. Ein Trostbonus, dass das Urteil keineswegs mildert. Dessen karitative Absicht interessiert uns nicht. Das genuesische Gericht hat sich dafür entschieden, all jenen politischen Kräften, all jenen Kleinbürgern und all jenen Anwälten zu entsprechen, die bewusst hofften, dass man nur wenige, noch weniger als die 25 Angeklagten, verurteilt wurden, um aufzuatmen und um den eigenen Moral und schlechtes Gewissen triefenden Finger erheben zu können.
Der Gebrauch des Straftatbestandes der Verwüstung und Plünderung zur Aburteilung von Vorkommnissen, die sich im Rahmen einer politischen Demonstration ereignet haben, öffnet einer gefährlichen Praxis Tür und Tor, die den Menschen den Entscheidungen derer, die ihn regieren, unterworfen sehen will. Keiner von denen, die 2001 in Genua waren und ihre Karrieren auf den Parolen von Genua gebaut haben, um dieselben dann mit jeder Stimmabgabe und jedem notwendigen Mittel zu verraten, hat sich gegen diese absurde und instrumentale Aktion positionieren wollen. Im gesamten Mitte-Links-Spektrum an der Regierung hat so gut wie keiner es verstanden zu sagen, dass unter denen, die heute in Genua verurteilt wurden, alle hätten sein müssen, die sich damals an jenem Tage beteiligt hatten. Gleiches haben auch viele aus den Bewegungen gemacht und viele haben versucht, die Inhalte der Demonstration zu sabotieren, die vor 3 Wochen am 17. November die Straßen von Genua gefüllt hat. Sie haben in Bezug auf die Frage nach dem Wesen derer, die für ein anderes Lebens- und Gesellschaftsmodell kämpften und derer, die das Modell verteidigen, das wir jeden Tag auf unserer Haut erleben, die Menschen benebeln wollen. Sie haben Verwirrung stiften wollen. Vielleicht, weil auch ihre Würde verworren ist. Also gab es Dutzende Mitteilungen über parlamentarische Untersuchungsausschüsse, über Wahrheit und Gerechtigkeit und viel zu wenig Worte über die 25 Personen, die im Begriff waren, zu Sündenböcken einer Herrschaft zu werden, die Angst bekommen hatte. Genua wird aber weder mit Hilfe eines staatsanwaltlich geführten Revisionismus wegradiert, noch mit haarigen Bequemlichkeitsentscheidungen und Leichen in den Kellern. Die 80.000 Menschen, die am vergangenen 17. November durch die Straßen von Genua gezogen sind, forderten nicht einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern dass man nicht aus 25 Menschen einen Vorhang mache, um einen unbequemen historischen Vorgang, der das gegenwärtige Lebens- und Gesellschaftssystem in Frage gestellt hat, hinter ihm zu verstecken. Wir sind davon überzeugt, dass uns jene 80.000 Personen Gehör schenken und dass sie nicht erlauben werden, dass ein Gerichtssaal ihr eigenes Gedächtnis enteignet und das Leben von 24 Menschen verwüstet. Im Angesicht eines Urteils, das danach trachtet, uns zu erdrücken und für das, was wir gewesen sind und erlebt haben, uns zu schämen und versucht, jene Tage in düsteren Farben zu zeichnen, statt mit Licht und Würde, wie es jene Momente verdienen, die am authentischsten Ausdruck populären Willens sind, sagen wir erst recht, dass wir nicht verleugnen werden, dass wir uns für nichts entschuldigen werden, weil es nichts gibt, das wir bereuen und nichts, das wir meinen, auf andere Weise besprechen zu müssen, als zur Zeit des Höhepunktes unseres politischen Lebens. Wir denken, dass alle, die in Genua waren, laut herausrufen sollten: Keinerlei Reue, wie auch immer. Keine Reue für die durch die Revolte besetzten Straßen. Keine Reue für die Barrikaden, für die zerschlagenen Schaufenster, für die Schaumgummischutzüberzüge, für die Plexiglasschilder, für die schwarzen Kleidungsstücke, für die geweißten Hände, für die Tänze in Pink. keine Reue für die Entschlossenheit, mit der wir einige Tage lang die Macht in Frage gestellt haben. Wir haben es am Tag nach Genua gesagt und in all diesen Jahren. Das Gedächtnis ist ein kollektives Getriebe, das nicht sabotiert werden kann. Und für all das, was Genua gewesen ist und für uns bedeutet hat, empfinden wir keinerlei Reue. Heute, wie auch gestern und morgen, werden wir einmal mehr bekräftigen, dass wir die Geschichte sind. Heute, wie auch gestern und morgen, werden wir wieder sagen, keinerlei Reue, wie auch immer.
Also, wie geht es weiter? Es wird jetzt natürlich eine Berufung, eine letzte Instanz geben. Es ist wahrscheinlich nicht viel zu erwarten davon. Es gibt aber viele andere Verfahren, wie gesagt, für andere Leute in Genua. Und es gibt sowieso sehr viele Leute in Italien und in anderen Ländern, die wegen ihrer politischen Aktivitäten im Knast sind. Es gibt auch viele Leute,